Liebe Freunde der Weissacher Tage, ich habe gehört, dass dies Jahr Jubiläum ist, 25 Jahre, und irgendjemand hat ausgerechnet, ich sei 23 Jahre dabei. Ich entdecke das daran, dass ich, wenn ich mich im Spiegel sehe und einige der lieben Freunde hier so, dass es einen Verlust gegeben hat an Haaren oder ein Wachstum an Stirn, und auch eine bestimmte neue Tönung der Haare. Aber was sind schon 25 Jahre? Wir reden ja in diesen Tagen von Geschichten, die 3000 Jahre alt sind. David hat um das Jahr 1000 gelebt, genaueres können wir nicht ausrechnen. Und wir gehen auf das Jahr 2000 zu. 3000 Jahre. Da kann man sich ja fragen, was geht uns das an? 3000 Jahre alte Geschichten. Ich würde zunächst einmal sagen, die Davids-Geschichten sind ungemein spannend. Und spannend heißt ja, dass uns das innerlich beschäftigt. Unser Denken, unser Fühlen, wie mag das ausgehen? Spannend kann nur etwas sein, wo wir mit unseren eigenen Freuden, Gedanken, mit unserem Zorn, mit unseren Fragen und Hoffnungen vorkommen. Sonst wäre es nicht spannend. Aber nun ist das nicht nur spannend, obwohl das schon viel ist. Sondern es geht darum, dass in diesen uralten Geschichten Gott selber kommen möchte und er möchte in unser Herz hineinleuchten und er möchte uns sein Herz hell machen. Das Menschenherz und Gottes Herz. Der Philosoph Hamann hat einmal gesagt, man muss ja auch mal einen Philosophen zitieren, es ist nicht so, dass wir die Bibel auslegen, das meinen die Theologen immer, sondern es ist so, dass die Bibel uns auslegt. Die Bibel zeigt uns, wer wir sind. Bibelauslegung ist ein Akt, bei dem Gott uns an den Bibeltexten zeigt, du bist der Mann, wir kommen noch drauf. Ich hatte einen Lehrer für das Alte Testament, als ich anfing zu studieren in Münster, einen Schwaben, der Professor Wilhelm Rudolf. Und er hat uns klar gemacht, die Davidsgeschichten müssen von jemand geschrieben sein, der am Hof unmittelbar dabei war. Also ein Augenzeuge, ein Ohrenzeuge, ein Zeitzeuge, einer, der ganz nah dran war, der erzählt uns. Ich will heute Abend keinen Text vorlesen, sondern ich will auch versuchen zu erzählen und eigentlich gleich aus 3 Kapiteln. Es geht dann etwas schneller, wenn man es erzählt, als vorliest. Es ist auch eine tolle Story, fast wie im Fernsehen, es kommt Sex and Crime vor, aber nicht nur das. Und in dem Erzählen wollen wir gelegentlich innehalten und Grundsätzliches bedenken, eben über unser Herz und Gottes Herz. Zunächst also etwas zum Hintergrund. Es hat einen Krieg gegeben zwischen den Ammonitern und Israel. Die Ammoniter galten als Verwandte Israels und als Josua das Land erobert hatte, da durfte er die Ammoniter nicht vernichten. Es waren Verwandte. Die Ammoniter wohnten im Bereich des Jabboktals, der ist uns ja aus der Jakobsgeschichte bekannt, dieser Jabbok. Die Hauptstadt hieß Rabbah und ist das heutige Amman. Lag tief eingeschnitten im Tal des Jabbok. Und David hatte den König der Ammoniter zum Freund. Nachash hieß er. Eines Tages stirbt dieser Nachash und wenn ein König geht, kommt ein neuer und in diesem Fall sein Sohn Chanun. Und David schickt, wie sich das unter Freunden gehört, eine Delegation zu den Ammonitern. Die soll Beileid aussprechen und gleichzeitig gratulieren. Beileid für den Alten, eine Gratulation für den Neuen. Nur dieser neue Chanun, der hat einige etwas törichte Ratgeber. Und die sagen ihm, glaub doch ja nicht, dass das echt gemeint ist mit der Delegation. Das sind getarnte Spione. Darauf versucht der Chanun einen derben Scherz zu machen. All den Männern der Delegation werden die Bärte abrasiert. Und im Bart sitzt bei einem Orientalen die Ehre. Und nicht nur das, es werden ihm die Kleider abgeschnitten bis oberhalb des Gesäßes. Jetzt muss man sich vorstellen, was das für einen Spießrutenlauf und für ein Gelächter gab über diese Israeliten. Und das war, wie die Juristen sagen, das war juristisch gesprochen Causa Belli, Kriegsgrund. Da bei solchen Sachen, wenn die Bärte fallen, da muss man Krieg machen. Zunächst sieht das ganz gefährlich aus, weil die Ammoniter sich mit den Aramäern verbünden, aber David gelingt es, einen großen Sieg zu erringen und damit ist die Gefahr eigentlich gebannt. Nur die Hauptstadt der Ammoniter, Rabba, die ist noch zu erobern. Zwischendurch kommt aber die Regenzeit, das war noch Zeit, nicht? Wenn es damals regnete, gab es Ferien vom Krieg. Und so wurde Pause gemacht und man musste warten, bis die Sonne wieder schien und das Land wieder trocken wurde. Es ging also im nächsten Jahr erst weiter. Da heißt es am Anfang von 2. Samuel 12, zu der Zeit, in der die Könige ins Feld zu ziehen pflegen. David zog nicht mit ins Feld. Ich weiß nicht, ob das eine Kritik an David ist, dass er nicht ins Feld zog. Manche Leute haben gemeint, wenn er vor seinen Soldaten hermarschierte, dann wären all die peinlichen Sachen nicht passiert, von denen ich zu erzählen habe. Aber David hatte einen vorzüglichen Oberbefehlshaber, den Joab, und er dachte, der Joab wird mit Rabba schon fertig. Und ich habe auch so die Vermutung, der David war ja eigentlich ein Liedermacher. Und er machte Musik und er machte Texte, Psalmen. Vielleicht wollte er sich so ein paar stille Tage gönnen und ein paar Psalmen dichten. Wer kann da etwas dagegen haben? Und nun gibt es einen heißen Tag und einen noch heißeren Abend und eine ganz heiße Nacht. Zunächst gibt es einen heißen Tag und im Orient macht man an einem heißen Tag Siesta. Nicht mal Psalmen dichten kann man da. Und David hatte eine Villa, von einem Palast kann man eigentlich nicht reden. Den Tempel, den sein Sohn Salomo gebaut hat, den kann man mit einer mittleren Dorfkirche vergleichen. Also der Tempel Salomos war ungefähr so groß wie die Weissacher Kirche. Und der Palast etwa so wie eine Villa und sie lag in erhöhter Position. Und am Nachmittag macht der David sein Schläfchen in der Säulenhalle, da zog der Wind so ein wenig durch. Und am Abend stieg er auf das Dach war sehr beliebt, manchmal schlief man sogar des Nachts auf dem Dach. Und von dem Dach hatte man eine weite Aussicht. Da fällt mir die Annette von Droste-Hülshoff ein, die sich ja in Meersburg das Fürstenhäusle gekauft hat. Und da schreibt sie also, vom Fürstenhäusle kann ich den guten Meersburgern in die Kochtöpfe schauen. So ähnlich muss das mit Davids Haus auch gewesen sein. Und da an diesem Abend ein faszinierender Anblick. Diese israelitischen Häuser hatten einen umfriedeten, umschlossenen Hof und darin war ein Brunnen oder auch eine Badegelegenheit. Und David entdeckt dort eine unbekleidete Frau. Wahrscheinlich hatte sie ihre Menstruationszeit gehabt und das machte bei den Israeliten einen Menschen unrein und dann waren bestimmte rituelle Waschungen nötig und die vollzieht die Batseba jetzt. Es wird uns nicht berichtet, ob die Batseba einfältig war oder kokett. Ob sie vielleicht ein wenig darauf reflektierte, dass der König sie zu Gesicht bekäme, davon erzählt die Geschichte nicht. Sie ist an dem König David interessiert. Was nun passiert, nennen die Biologen einen Schlüsselreiz. Ein Reiz, der durch das Auge eindringt und dann alles Mögliche aufschließt. Die Lust. Es gibt sozusagen ein Adrenalin, ein Steigen des Adrenalinspiegels, es gibt einen hormonalen Schub. In David bricht das Begehren auf, der Blutdruck steigt. David ist, wie man sagt, Feuer und Flamme. Entbrannt ist er. Was mag jetzt geschehen? Ich hätte ja einen guten Rat gehabt. David, an diesem heißen Abend nimm ein kaltes Bad. Oder mach ein bisschen Musik. Oder hol dir einen von deinen Gelehrten und mach eine interessante, vielleicht philosophische oder strategische Diskussion, lenk dich ab. Aber David hört ja nicht auf mich. Mit dem kalten Bad wird es nichts. Und so läuft die Geschichte anders weiter. Am Anfang steht also dieser Augenblick. Und dieser Augenblick weckt Lust und dieser Augenblick weckt Begehren. Wenn es doch nur bei den Gedanken bliebe. Die Augen könnte man ja schließen. Aber dann kommt gleich das Zweite. Der David tut einen Schritt in die Öffentlichkeit. Und jetzt ist dem Hofklatsch nicht mehr zu wehren. Er holt seinen Kammerdiener und fragt, was ist das eigentlich für eine Frau? Der Kammerdiener schüttelt ein wenig mit dem Kopf. Was macht er mit dem David los sein? Ist er nicht ganz bei Sinnen heute Abend? Er muss doch die Frau kennen, die Batseba hat schließlich berühmte Vorfahren, die in Israels Geschichte nicht ohne Bedeutung war. Und sie ist die Frau des Uriah. Und dieser Uriah ist auch nicht irgendwer. Wenn Sie in 2. Samuelis 25 nachschauen, da gibt es eine Liste der 30 Helden David, so hat Luther das übersetzt. Das war also eine Elitetruppe. Das war die Leibgarde, das waren prominente Offiziere und zu diesen prominenten Offizieren gehörte der Uriah. Die Batseba musste ihm doch bekannt sein, der Uriah musste ihm bekannt sein. Uriah der Hethiter heißt das. Aber das kann nur bedeuten, dass seine Vorfahren aus einem heidnischen Volk kamen. Er selbst hat nämlich einen sehr frommen Namen, Uri, mein Licht, ja. Jahwe, mein Licht, das ist der Herr. Gott ist meines Lebens Leuchte. Es ist also nicht nur ein Waffengefährte Davids, nicht nur ein prominenter Offizier, sondern auch ein Bruder, ein Glied desselben Gottesvolks. Der Leibdiener schüttelt den Kopf. Wie kann es nur möglich sein, dass David nicht weiß, wer das ist, ob er heute Abend nicht ganz bei Sinnen ist? Nun, David nimmt eben kein kaltes Bad und so gerät er in einen unheimlichen dämonischen Sog. So als wenn da ein Gift, ein Rauschmittel gespritzt würde. Das Rauschgift hat eine doppelte Wirkung. Das Gewissen wird narkotisiert und die Sinne werden vitalisiert. Und jetzt geschieht ein merkwürdiger Erdrutsch, menschlich und charakterlich und moralisch und juristisch und religiös. Erst der Augenblick, dann die Gedanken und Gefühle, dann der herbeigeholte Kammerdiener. Jetzt wird schon Hofklatsch geben. Wisst ihr, wonach der König mich gefragt hat? Der nächste Schritt ist eine schriftliche Äußerung. Dazu muss man schon die Hofpost bedienen, den königlichen Briefträger. Und es zieht also weitere Kreise. Ins Wasser fällt ein Stein, das gilt auch hier. Er schreibt einen Brief an die Batseba. Wir wissen nicht, wie der Ton war, ob freundlich einladend oder kommandierend, wie man einer Hure vielleicht kommandiert. Jedenfalls befiehlt David die Batseba zu sich. Er kommandiert sie, sagen wir es grob, in sein Bett. Eines der großartigsten Gemälde, das Rembrandt gemalt hat, zeigt die Batseba mit dem Brief. Dieses Bild ist so viel wert wie ein ganzes Lehrbuch der Psychologie. In diesem einen Bild hat Rembrandt eine ganze Skala der Gefühle gezeichnet, die durch diese Frau hindurchgehen mögen. Einerseits ist da Stolz und Eitelkeit. Sogar der König findet mich toll. Andererseits ist da Scham. Ich bin doch verheiratet. Einerseits ist da aufgestacheltes Begehren. Andererseits ist da verletztes Ehrgefühl und auch das Gefühl von Treue. Ich habe doch zu Uriah zu stehen. Das hat Rembrandt genial dargestellt, wie zwiespältig wir Menschen sein können, wie in unserem Herzen es ein Geschiebe gibt, ein Hin und Her. Jedenfalls, was immer die Batseba bei dem Brief empfunden haben mag, sie kommt. Batseba ist nicht unschuldig. Sie kennt gewiss die alte Geschichte vom Josef, den auch jemand, der höher gestellt war, kommandieren wollte, die Gattin des Potiphar. Und Josef sagt, wie sollte ich ein so großes Unrecht tun und wieder meinen Gott sündigen? Aber von Batseba ist in der Geschichte eigentlich nicht die Rede. Alle Scheinwerfer sind auf den König Israels gerichtet. Und die Batseba gehorcht. Ein heißer Tag. Ein heißer Abend und eine heiße Liebesnacht. Aus dem Augenblick aus dem Gedanken und Gefühl, aus dem Wort, aus der Frage, aus dem Brief, ist jetzt eine Tat gekommen. Heiß. Einige Tage später kommt allerdings eine kalte Dusche. Die Bathseba hat einen Brief geschrieben, eine Depesche geschickt. Ich bin schwanger. Und nun muss man wissen, was das für Konsequenzen hatte. In Israel galt der Satz, der in 5. Mose 22, 22 steht, wenn ein verheirateter Mann bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen die beide des Todes sterben. Das gilt für Bathseba. Das gilt aber auch für den König Israels. Denn die Könige Israels sind nicht Despoten und orientalische Herrscher, die sagen können, das Gebot bin ich. Es ist eine riskante Lage eingetreten. Nicht nur ein Skandal, sondern eine Todsünde. Bathseba steht darunter wie David. Aber es ist merkwürdig, als ob er das gar nicht merkte. In der Tat, das Gewissen ist narkotisiert, aber der Intellekt ist hellwach und raffiniert. Die Tat ist nicht zu leugnen, aber vertuschen kann man sie doch vielleicht. Raffiniert versucht der David das. Das Embryo ist nun im Werden. Man muss nur dafür sorgen, dass alle den Eindruck haben, es käme von dem richtigen Vater, von Uriah. Wieder wird die Post bemüht. David schickt einen Brief an seinen Generalfeldmarschall. An den Joab, schick mir doch den Uriah einmal her. Man muss ja früh genug den Uriah und seine Frau zusammenbringen. Von wem dann die Schwangerschaft stammt, das lässt sich nicht erkennen. Uriah wird zum Rapport bestellt. David fragt ihn, wie steht's eigentlich bei Rabba? Sind die nicht allmählich ausgehungert? Hissen die nicht allmählich die Friedensfahne? Und wie geht's euch? Ist es in Ordnung mit der Kampfmoral? Melde Gehorsams, alles in Ordnung, sagt Uriah. Du machst mal nicht so feierlich. David ist an diesem Tage sehr, sehr jovial. Und dann sagt er ihm, machst dir nun, nachdem wir alles berichtet und besprochen haben, machst dir bei deiner Frau bequem. Was da im Hebräischen steht, ist ein höchst zweideutiger Ausdruck. Machst dir bei deiner Frau bequem. Zweideutig und von David her sehr eindeutig. Aber jetzt geschieht etwas Eigenartiges. Das erste Aber in der Geschichte, Uriah ist ein frommer Israelit. Ich weiß nicht, ob Uriah Lunte gerochen hat. Vielleicht hat er auch ein anonymes Brieflein zugesteckt bekommen und er will nicht mitspielen mit diesem Trick, den der König jetzt macht. Aber davon wird nicht berichtet. Uriah sagt, wenn die Bundeslade Gottes im Felde ist, dann ist Gottes heiliger Krieg. Und dann werde ich nicht meiner Bequemlichkeit und meiner Freude und meinem Genuss leben. Der alte heilige Krieg in Israel setzte bei den Männern sexuelle Abstinenz voraus. Und davon weiß Uriah noch etwas. Und deshalb geht er nicht zu seiner Frau, mach's dir bequem bei deiner Frau, sondern er geht in die Kaserne und schläft bei den Wachsoldaten des David. Die Hauspost sagt, König, es hat nicht geklappt. Zweiter Versuch. Am nächsten Tag ist es nicht ein Rapport, ein Bericht, sondern am nächsten Tag gibt David ein Fest für den Uriah. Ich denke mal, die beiden haben Freundschaft getrunken und David hat ihm das Du angeboten. Jedenfalls hat er versucht, ihm schweren Wein einzutrichtern. Man kann das ja versuchen, mit Weingeist den Heiligen Geist zu vertreiben, das Gewissen zu narkotisieren. Aber auch das scheint nicht zu klappen. Es mag sein, dass der Uriah ein bisschen schwankend auf den Beinen ist, aber sein Gewissen ist stabil geblieben. Und er bleibt bei seinem Nein. Und auch in dieser Nacht schläft er nicht bei seiner Frau, sondern bei den Soldaten in der Kaserne. Der Plan der Vertuschung, der Unterschiebung eines Bastards sozusagen, ist nicht geraten. Die Lawine rollt. Das dämonische Gefälle ist offenbar nicht mehr aufzuhalten. David schreibt einen neuen Brief. Dieser Brief ist sprichwörtlich geworden. Man hat immer wieder vom Uriah-Brief geschrieben. Damit meinte man, dass jemand sein eigenes Todesurteil ganz harmlos in seine eigene Tasche transportiert. Uriah, nimm doch bitte diesen Brief an den Joab mit. Hier ist eine Geschichte, wo nicht ein Soldat seinen König verrät und desertiert, sondern ein König einen seiner besten Soldaten. Die Anweisung an Joab heißt, bring den Uriah aus dem Weg. Dafür ist Joab der rechte Mann. Er ist zwar ein hochqualifizierter Soldat, aber wir haben mehrere Berichte, wenn es um die Karriere geht, dann geht Joab über Leichen. Ich denke mir, dass der Joab sich die Hände gerieben hat. Das passt zu seinem Charakter. Ach, dieser Liedermacher. Immer so fromme Psalmen. Und nun auf einmal, jetzt bin ich ihm recht als Spießgeselle. Bring ihn um die Ecke. David, ich hab dich in der Hand. Freilich, das Himmelfahrtskommando, das du mir da befohlen hast. Es scheint so, als ob du ein wenig berauscht wärst. Was du da sagst, ist doch sehr töricht. Du sagst mir in dem Brief, ich solle, wenn eine Kampfeshandlung ist, meine Soldaten zurückziehen, sodass der Uriah allein übrig bleibt und dann wird er erschlagen. Das merkt doch jeder. So primitiv kann man die Sache doch nicht machen. David, was ist denn los mit dir? Das bin ich doch sonst nicht gewohnt. Joab macht eine verbesserte Auflage. Er wartet einen Augenblick ab, wo die eingeschlossenen Leute, die Soldaten in Rabba, einen Ausbruchsversuch machen. Das macht man, um den Ring ringsum aufzubrechen. Das gelingt nicht. Aber nun gibt er dem Uriah den Auftrag, diese Soldaten zu hetzen, in die Stadt zurückzuhetzen, und zwar bis zum Stadttor. Und wenn man vor dem Stadttor steht, ist man dem Hagel von Pfeilen, der dann oben von der Mauer herunterkommt, wehrlos ausgesetzt. Es gibt eine Reihe von israelitischen Toten, unter ihnen eben auch den Uriah. Nun will Joab das dem David melden. Es ist interessant, wie der Joab seinen König einschätzt und seinen Charakter kalkuliert. Er sagt seinem Boten, wenn du berichtest, so ist das gewesen, die haben einen Ausfall gemacht, dann haben wir sie zur Mauer verfolgt. Dann wird der David aufbrausend und jähzornig, wie er ist. Dann wird er dich anschreien und wird sagen, ja, habt ihr denn überhaupt keine Ahnung mehr von Strategie? Wisst ihr denn nicht, dass man nicht bis an die Mauer geht? Da kann man sich nicht mehr schützen. Kennt ihr denn nicht mehr die Geschichte von dem Abimelech? Das war ein heldenhafter Mann, aber eine Frau hat so einen kleinen Mühlstein, so einen Familienmühlstein genommen, ihm auf den Kopf fallen lassen, und da war der große Abimelech tot. Was seid ihr denn für Narren? So wird der David auffahren. Da sagst du, mein Herr König, ich soll melden, dein Knecht Uriah, der Hittit, ist auch gefallen. Und dann wirst du sehen, die Adern beim David schwellen ab, sein Gesicht verliert die Röte, und in der Tat, so läuft's, der David funktioniert wie eine Maschine. Und nachdem er den Satz gehört hat, Uriah, dein Knecht, ist auch gefallen, da wird der David nicht nur seltsam gelassen, sondern geradezu philosophisch. Ach, sagt er, das Kriegglück, das schwankt hin und her, das Schwert frisst mal diesen, das Schwert frisst mal jenen. Nur den Kopf nicht hängen lassen, weitermachen, viel Erfolg, Shalom und Adele. Jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung, noch nicht für die Luft, die kommt hinterher, sondern wir fragen, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Der Theologe, manche werden ihn kennen, Adolf Köberle, hat in einem Buch ein ganzes Kapitel über die Theologie der Sünden geschrieben. Er unterscheidet sehr genau Sünde in der Einzahl und Sünden in der Mehrzahl. Und er sagt, Sünde in der Einzahl, die ist immer senkrecht gegen Gott gerichtet. Und Sünde in der Einzahl ist, und wenn es noch so klein sein sollte, immer total und ganz. Es kann ein Mensch mit 75 Jahren Not haben, weil das Gewissen wach geworden ist wegen einer Briefmarke, die er als 17-Jähriger veruntreut hat. Wenn es um Gott geht, dann gibt es keine Kleinigkeiten. Da ist jede Sünde eine Todsünde. Jesus sagt, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon den kompletten Ehebruch vollzogen. Das ist die Senkrechte. Um die geht's beim ersten Gebot. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm zu vertrauen. Und jetzt sagt Köberle, neben dieser senkrechten Sünde, in der wir alle verdammt sind, so wie wir sind. Denn wer wollte sagen, dass er nicht schon einen zornigen, begierigen, negativen, gehässigen Gedanken über einen anderen Menschen gehabt hätte. Wer zu seinem Bruder sagt, du Blödmann, der ist des höllischen Feuers schuldig. Der hat einen kompletten Mord begangen. Nicht nur dran gedacht, sagt Jesus. Das ist die senkrechte Sünde. Dann sagt aber Köberle, gibt es die Sünden in der Mehrzahl. Und die geschehen auf der waagerechten. Das heißt in unserem alltäglichen Leben, auf der menschlichen Ebene. Auf der moralischen und juristischen. Und da ist schon sehr zu unterscheiden zwischen einem begehrlichen Gedanken und einem Ehebruch. Zwischen einer gierigen Vorstellung und einem Diebstahl. Zwischen einer Aufwallung des Hasses und einem Mord. Das ist sehr interessant. Für Martin Luther fassten sich die Gebote im ersten Gebot zusammen. In dem senkrechten Gebot, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das ist das theologische Gebot. Für die Juden fasste sich alles im zehnten Gebot zusammen. Du sollst nicht begehren, das ist sozusagen das psychologische Gebot. Wo fängt denn alles an? Alles fängt bei den Begehrungen unseres Herzens an. Die Versuchung ist am Anfang ja etwas so Süßes. Da ist alles rosenrot und himmelblau. Da wird uns sozusagen eine ganz feine Kanüle unter die Haut geschoben. Wir spüren es kaum und dann kommt die Injektion und dann kommt jener betäubende, berauschende Stoff, der das Gewissen ins Koma versetzt und unsere Sinne aufgeilt. Wie eine bunte Farbenpracht. Wie hat's angefangen? Mit einem Augenblick. Die Wünsche. Jetzt kommt alles darauf an, ob wir sie hätscheln, ob wir sie pflegen, ob wir sie düngen, ob wir ihnen Raum geben, ob wir die fantasievollen Bilder bunt, orientalisch bunt ausmalen, oder ob wir die erste Begierde gleich knicken und ihr das Genick brechen. Bei den Sünden auf der horizontalen Ebene, da sind die einzelnen Schritte wichtig. Was tut David? Aus dem Auge steigt's ins Herz, in die Gefühle hinein. Das nächste ist die Ebene der Worte. Was ist das eigentlich für eine Frau? Die Bestellung des Postboten. Er schreibt den Brief, das ist schon nicht mehr zurückzuholen. Am Ende steht die Tat. Ein merkwürdiges Ineinander. Einerseits wie im Taumel, ganz berauscht, wenig bei sich, besinnungslos und andererseits ganz raffiniert, planend, voller Taktik. Unheimliche Geschichte, wenn die Verführung in uns wächst und dann uns Stück für Stück weitertreibt. Es gibt eine sehr eindrückliche Stelle in Goethes Tragödie Faust, in der Gretchen-Tragödie. Da hat das junge Mädchen Gretchen einen Geliebten, den Heinrich Faust. Und sie möchte doch eine Nacht so gern bei ihm zusammen sein. Und der Heinrich sagt, kein Problem, die Mutter ist zwar im Hause, aber ich gebe dir einen leichten Schlaftrunk und dann kannst du das schon machen. Ich klopfe dann leise. Aber der leichte Schlaftrunk stammt aus der teuflischen Hand des Mephisto und er ist tödlich. Erster Mord. Dann wird Gretchen schwanger. Sie trägt zwar das Kind aus, aber nach der Geburt tötet sie es. Zweiter Mord. Und dann steht Gretchen vor ihrer Hinrichtung. Und dann spricht sie den Satz, sie begreift gar nicht, was da geschehen ist. Sie steht vor dem ganzen Geschehen als vor etwas, das ungeheuerlich ist, denn sie sagt, ich wollte doch eigentlich nur etwas Schönes.
Nur etwas Liebes, dem Heinrich zu lieb und mir zu lieb. Doch alles, was dazu mich trieb, ach, war so süß. Gott war so lieb. So ist es mit der unheimlichen, dämonisch verzerrenden Macht der Versuchung. Luther hat das interessante Wort von den Raben gesagt. Das können wir nicht hindern, dass die Raben unsere Köpfe umflattern. Ich erzähle mir nur nicht, jemand, der habe noch nie einen unreinen Gedanken gehabt. Dann würde ich sagen, Sie sind wohl sehr vergesslich. Und verdrängen können Sie auch. Ich erzähle nur niemand, er habe nie neidische oder hässliche Gedanken gegen andere Menschen gehabt. Luther sagt, die Raben umflattern unser Haupt, so ist das. Aber dass sie Nester bauen, das müssen wir verhindern. Wenn es anfängt in uns Geschichte der Sünden, 10. Gebot, nicht begehren, auf dieser horizontalen Ebene, da muss man sagen, gleich das Genick brechen. Ich habe es vorhin spaßhaft gesagt, eine kalte Dusche nehmen. Die Weltgeschichte könnte anders ausgegangen sein, wenn ein paar Leute gelegentlich zur rechten Stunde eine kalte Dusche genommen hätte. Es kommt manchmal darauf an, was man im ersten Augenblick macht und tut. Lust der Augen, der Gedanken, der Worte. Wer ist diese Frau? Und jetzt ist der ganze Hofstaat informiert. Und was steht am Ende? Am Ende steht der Tod des Uriah. Was für ein dämonischer Such, was für eine Ungeheuerlichkeit. Aber nun scheint ja alles geklappt zu haben. Wir kehren zu David zurück. Joab meldet erfolgreich: Majestät, der Kerl ist tot. David atmet auf. Am Ende doch perfekt gemanagt. Es war eine etwas schwierige Fahrt. Es gab dazwischen einige Schlaglöcher. Der Wagen kam in Schlingern. Aber am Ende hat es doch geklappt. Ein Traumfinale. Er muss nur der Batseba noch den Tod ihres Mannes mitteilen. Batseba hält die Trauerzeit ein, das waren damals 7 Tage. Dann holt er sie in seine Villa und in sein Schlafgemach. Dann gibt es eine geglückte Entbindung. Und nun ist doch alles okay. Ob David wohl wieder dabei ist, einen Psalm zu dichten und vielleicht schon einige Verse fertig hat und abends vor sich hin summt. Es mag ja einige geben, die das mitbekommen haben. Aber mit Geld ist manches möglich. Sie werden das Maul halten. Wenn sie das Maul nicht halten, gibt es andere Methoden. Und David ist höchst zufrieden. Jetzt kommt ein neues Kapitel. Und dazu brauchen wir etwas Sauerstoff. Es ist doch so gedacht, dass wir etwas Luft machen und ich derweil und schweige, oder? Soll ich weiterreden und haben wir die Tür geschlossen?
Nee, wir machen jetzt kurz.
Ja.
Wir sollen alle reden.
Aber Gott. Bisher war von Gott überhaupt nicht die Rede. Bisher lief alles nur weltimmanent ab. Schlüsselreize und deren Konsequenzen und ein unheimliches Gefälle. Aber Gott. Martin Buber hat übersetzt, aber seine, das sind Jahwes Gottes, aber seine Augen erboste die Sache, die David getan hatte. Wir haben gesagt, jede Tat hat 2 Ebenen. Auf der einen Seite die horizontale, das scheint David einigermaßen gemanagt zu haben. Diese horizontale zwischenmenschliche Ebene mit diesem dämonischen Gefälle, mit diesem Berauschtsein. Es scheint geklappt zu haben, meint David, und dann haben wir so Sprichwörter zur Hand wie: über alles wächst Gras und die Zeit heilt Wunden. Aber wenn es um Gott geht, dann heilt die Zeit keine Wunden und dann macht das Gras wachsen, so viel es will. Denn jede Tat hat eine Seite nach oben. Jede Tat und jeder Gedanke und jedes Begehren hat Ewigkeitsqualität. Wir werden unseren Gedanken und unseren Begehrungen und unseren Taten, wenn sie denn nicht anders bewältigt werden, spätestens am jüngsten Tage wieder begegnen. Es wird mit allem ein Wiedersehen geben. Die Täter und die Opfer. Da heilt die Zeit keine Wunden. Da kann man 85 sein und nicht sterben können, weil einen etwas quält, das man als 18-Jährige getan hat. Das ist das Unheimliche im Gewissen, im erweckten Gewissen, dass es die Zeit aufhebt. Da verjährt nichts. Es verjährt nichts, und wenn eine Ewigkeit verginge. Aber Gott, und nun muss man sagen, es ist Barmherzigkeit Gottes, dass Gott sich hier einschaltet. Dass er den Propheten Nathan ruft, um mit David zu reden. Dass er David nicht einfach abschreibt. Ein untreuer König, der seinen Soldaten verrät, aber ein treuer Gott, der diesen König stellt. Gott stellt den David, und er stellt ihn glücklicherweise vor dem jüngsten Gericht. Man hätte sich auch denken können, dass David in der Nacht einen Herzinfarkt bekommen hätte, gestorben wäre, ein großes Begräbnis hätte man veranstaltet und seinen Psalm 23 gesungen dabei. Aber Gott ist gnädig. Gott schickt den Nathan. Den Nathan. Noch einmal. Sie kennen das aus Krimis. Da gibt es ja so Leute, die wollen andere abknallen. Ich gucke mir das ganz gerne an, weil das ja nicht ernst zu nehmen ist. Und da gibt es so etwas wie ein Fadenkreuz. Bei einem Zielfernrohr eine senkrechte und eine waagerechte, und die schneiden sich. Und Gott zielt hier mit dem Fadenkreuz. Die horizontale Ebene, was der David menschlich alles zerstört hat, hat gleichzeitig eine senkrechte Ebene, und da steht er vor Gott. Und jetzt zielt Gott. Und er zielt aufs Herz des Davids, aber nicht, um ihn zu töten. Wohl dem, mit dem Gott über seine Schuld spricht. Wohl dem, dem Gott gelegentlich seiner Schuld wegen eine unruhige Nacht schenkt. Wohl dem, dem Gott das Gewissen wach macht, vor dem jüngsten Tag. Nun, der Nathan, vielleicht ist das so der Art Beichtvater gewesen, wie Fürsten ihn später hatten, der Nathan, wird zu David geschickt, und er hat eine kritische Aufgabe. Er soll dem Nathan seine Schuld deutlich machen. Das könnte übel ausgehen für Nathan. David ist ein jähzorniger Mensch, und wenn der Nathan ihn auf diese Geschichte anspricht, könnte es dem Nathan den Kopf kosten. Das hat den Nathan sicher nicht fröhlich gestimmt, diese mögliche Aussicht. Aber was er sicher noch ernster genommen hat, war das andere. Wenn der David so reagieren würde, dann hätte es nicht nur dem Nathan den Kopf gekostet, sondern dann wäre David ewig verloren gewesen. Dann hätte David den letzten Anruf Gottes vor dem Punkt, von dem es keine Rückkehr mehr gibt, the point of no return, hat man vor Jahren gesagt, dann hätte David diesen letzten Punkt überschritten. Nathan, ich denke mir, er hat Gott um Weisheit gebeten. Ich liebe ein Wort aus dem Jakobusbrief. Mangelt jemand Weisheit, und da bin ich immer gemeint, mangelt jemand Weisheit, der bitte darum. Da will jemand ein Gespräch mit einem haben. Tja, was sagst du jetzt dem Menschen? Was sagst du ihm jetzt? Vielleicht haben Sie gelesen, dass auf Mallorca mehrere Deutsche ermordet worden sind kürzlich. Einer, der einen großen Biergarten hatte, und sein kleiner Junge und eine Frau, die bei ihm angestellt war. Die Mutter dieser Frau hat über eine Stunde lang jetzt an einem Abend mit meiner Frau telefoniert. Sie kannten sich überhaupt nicht. Die hatte nur irgendwo mitgekriegt, dass wir mal im Evangeliumsrundfunk etwas gesagt hatten über den Tod unseres Jungen. Das ist so ein Gespräch, da kann man nur schreien, Herr, ich habe doch nichts in Händen. Gib mir jetzt das rechte Wort für diesen Menschen, für diesen Augenblick. Wem Weisheit mangelt für ein Gespräch, der bitte darum. Keiner ist von uns weise, um das Schlüsselwort zu haben für einen anderen Menschen. Der Theologe Rudolf Bohren hat einen Satz formuliert, der eigentlich für Prediger gemeint ist. Ich mag ihn sehr. Die Bitte um den Heiligen Geist wird von Gott mit guten Einfällen beantwortet. Das ist ein Satz für Prediger. Gute Einfälle braucht man als Prediger. Aber man braucht nicht nur als Prediger gute Einfälle. Und so bekam der Nathan bei seinem Gebet sicher auch von Gott gute Einfälle geschenkt. Der erste Einfall ist, du musst nicht direkt kommen. Erzähl dem David indirekt eine Geschichte. Wie die Geschichte ist, das sage ich gleich. Der erste Einfall kommt sozusagen durch die Hintertür. Durch den Dienstboteneingang, dann wirst du bei David vorgelassen, auch in solch einer Sache. Das war der erste Einfall. Der zweite Einfall, du kennst den David doch. Du musst ihn da packen, wo er zu packen ist. Er hat sich zwar als Lump erwiesen, aber an sich ist er doch ein Mann, der stolz darauf ist, der König Israels und damit der Wächter über das Gottesrecht zu sein. Und er meint das auch ernst, dass er die letzte Instanz unter Gott ist in Israel. Du musst ihn als Richter ansprechen. Und du weißt auch, dass David ein Gemütsmensch ist. David war wirklich ein Gemütsmensch. Wenn man sieht, wie er mit seinen Kindern umging, und das ging ja auch gründlich daneben, da merkt man, es war keine Linie drin. Bei David geht eine große Gefühligkeit, obwohl er ein großer Kämpfer und Stratege ist. Aber diese Gefühle Davids, die besten, die er hat, die musst du wecken und lass ruhig die Geschichte ein paar sentimentale Züge haben. Das kommt bei David gut an. Und schließlich, was die Methode angeht, ist das der dritte Einfall. Du musst dem David seine eigene Geschichte erzählen, aber jetzt verkleidet, maskiert, getarnt in eine andere Geschichte hinein, so dass der David der Meinung ist, da wäre von irgendeinem Herrn X die Rede. Und dann wirst du merken, wie seine Gefühle emporsteigen. Und vielleicht kommt dann der Augenblick, wo es dir gelingt, sein Herz zu treffen im Namen Gottes. Ja, das ist ein gewagtes Spiel, das der Nathan hier treibt. Es geht um Leben und Tod für Nathan und es geht um Seligkeit und Verdammnis für David. Und weniger ist nicht im Spiel. Also Nathan kommt, König, lang mögest du leben, ich habe dir einen Rechtsfall in Israel vorzutragen. Da wird David gleich hellhörig. Er ist herumgelaufen, jetzt setzt er sich sofort auf seinen Richterthron. Man muss ja die richtige Position haben, wenn es um solche Sachen geht. Ich habe dir einen Rechtsfall vorzutragen. Da gab es in Israel einen reichen Mann, einen reichen Herdenbesitzer, Kleinvieh hatte er und groß wie Schafe und Rinder am Mast. Und da gab es einen armen Kerl, das war vielleicht sein Leibeigener oder sein Tagelöhner. Der hat jahrelang gespart, um nur ein einziges kleines Schäflein kaufen zu können. Und als er es nun hatte, da ist ihm dieses eine Schäfchen so ans Herz gewachsen, es kommen so einige sentimentale Untertöne, nicht? Dass es lieb hatte wie sein Kind. Dass er es in seine Wohnung aufnahm und in kalten Nächten es in sein Bett zog und sich an dem Fell des Schäfchens wärmte. David kommt aus kleinen Verhältnissen. Der weiß, was ein Schaf bedeuten kann. Und dann erzählt der Nathan weiter, da bekommt der reiche Mann eines Tages Besuch und nach dem heiligen Gastrecht muss der Besuch verköstigt werden. Was macht der Kerl? Der geht nicht an seine riesengroßen Herden, sondern der nimmt dem Armen das einzige Schäfchen weg, an dem seine ganze Seele hängt. Und nun sieht der Nathan den David vor sich, wie die steile Falte zwischen seinen Augenbrauen sich aufrichtet, wie die Zornesadern hervortreten, zugleich Tränen in den Augen sind, Tränen der Rührung, Empörung und Mitleid, beides ist in David. Und dann richtet er sich auf, dann steht er senkrecht und dann kommt der Entscheid. Und der beginnt mit einem Schwur, Chai Yahweh, so wahr der Herr lebt. Der Kerl, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Es beginnt mit einem Schwur und endet mit einem Fluch und einer Verurteilung. Der Mann gehört in die Sphäre des Todes. Nun ist es gesagt und ein heiliger Zorn brennt in David. Und jetzt kommt der Blitz, der die Eiche fällt. Jetzt kommt die Welle, die den Damm durchbricht. Ich sag's mal ganz banal. Jetzt kommt der Nadelstich, der diesen aufgeblähten Ballon mit einer Sekunde platzen lässt. Ataha ish, der Kerl bist du. Drei Worte. Ataha ish. Plötzlich schießt die Geschichte und das, was David getan hat, in eins zusammen. Beides wird identisch. Der Geschichte wird die Maske heruntergezogen und dem David wird die Maske heruntergezogen. Ataha ish, du bist's. Und der Fluch, der Schwur, das Todesurteil treffen den, der es ausgesprochen hat. Eine Zwischenbemerkung. Solch ein Ehebruch ist in Israel absolut tödlich. Es gibt beim ganzen israelitischen Sühneverfahren, wo ja Tiere geschlachtet werden, bis hin zum Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, keine Möglichkeit, ein solches Verbrechen zu sühnen. In Israel heißt der Satz, nur was man mit der linken Hand getan hat, sozusagen versehentlich, ohne es zu planen, das kann gesühnt werden. Also ein Totschlag vielleicht. Aber Sünde mit erhobener Hand, geplante Sünde, ist unsühnbar. Da gibt es im Gericht Gottes nur eins: Exekution, Ausrottung, Gräuel muss aus dem Volke Gottes vernichtet werden. Ein unbedingtes Todesurteil, wer hat das ausgesprochen? Es ist aus Davids Mund gekommen. So wahr der Herr lebt, der Mann ist des Todes. Es schließen sich noch einige Gerichtsworte an, die Nathan spricht. So spricht der Herr. David, weißt du, wo du herkommst? Ein Hirtenknabe warst du und ich habe dich erwählt. David, weißt du noch, wie du in den Höhlen vor Saul Schutz gesucht hast und ich habe dich behütet? David, weißt du noch, wie ich dich an den Platz des Saul gestellt habe und alle seine Frauen, der ganze Harem, das war im Orient so, den bekamst du. Weißt du noch, wie ich dir Nord und Süd, gesamt Israel gegeben hat? Und ich, Gott, wäre bereit gewesen, dir noch manches dazu zu schenken. Überschüttet habe ich dich mit Güte. Hattest du das nötig? Hattest du das nötig, auf solch eine Weise, dir diese Batsiba zu besorgen? Ja, mehr. Merkst du denn nicht, dass diese Tat ein absolutes Misstrauensvotum gegen mich war? Deinen Gott? Ja, das lässt sich schön singen. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Aber geglaubt hast du es nicht. Vielleicht hast du es gedichtet, aber geglaubt hast du es nicht. Du hast gemeint, jedenfalls schien es so, dieser mein Gott, das ist ein knickeriger, ein knauseriger, ein klein karierter. Ich muss mir jetzt selber etwas besorgen. Hättest du an mich geglaubt und mir vertraut, hättest du mich Gott sein lassen, mich gefürchtet und geliebt über alle Dinge. Merken Sie, da kommt das erste Gebot. Dann stündest du anders vor mir da. Du hast dich nicht nur von dem Begehren packen lassen, zehntes Gebot, sondern an mir hast du gesündigt, mich hast du verworfen. Mir hast du dein Misstrauensvotum ins Gesicht geschleudert. Wer was haben will, der kann mit Gott allein nicht leben. Und jetzt kommt die Stunde der Erweckung. Alle Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte bedeuteten Erweckung des Gewissens. Erweckung des Gewissens. David hat bisher wie in einem Rausch gelebt, wie einem Taumel und alle diese taktischen Unternehmungen gestartet und er wusste gar nicht recht, was er tat. Jetzt wird das Gewissen erweckt. In der Geschichte vom verlorenen Sohn ist es ganz ähnlich. Da heißt es wörtlich, als er bei den Schweinen war, da kam er zu sich. Das ist wie einer, der aus einer Narkose erwacht. Da kam er zu sich. Und Luther sagt, Gewissen erwecken, das ist gewiss nichts anderes als Totenauferweckung. Billiger geht's nicht. Totenauferweckung, wenn unser Gewissen von Gott erweckt wird. Und David vollzieht Glaube. Glaube ist nach Luthers Worten immer eins, Gott Recht geben. Glaube heißt Gott Recht geben. Und David gibt hier Gott Recht. Er sagt, später klingt es im Psalm 51 an, an dir allein habe ich gesündigt. Jawohl, es ging mir um Batseba und es ging mir um meine Lust. Es ging mir um dies und jenes. Aber in Wahrheit habe ich gegen dich gesündigt. An dir allein habe ich gesündigt. Und David akzeptiert das Todesurteil. Er beugt seinen Nacken und erwartet den tödlichen Streich. Da das Wort Nathans, der Herr hat deine Sünde vergeben. Du musst nicht sterben. Du bist der Mann, das ist das Todesurteil, das heilige Gericht Gottes. Die Reformatoren haben Gesetz gesagt, das ist Gesetz. Und der andere Satz ist, dir ist deine Sünde vergeben, leben darfst du. Das ist das aufrichtende Wort, das rettende Wort, Evangelium. Wunder und, ich muss schon sagen, Wunder und Skandal. Was da geschieht, ist doch juristisch unmöglich. Wie kann denn einer der oberste Richter in Israel sein, solche Dinge anstellen und dann weiterleben? Das sollte heute irgendein Prominenter mal wagen in unserer Gesellschaft, wenn die Journalisten es an den Tag brächten. Das ist juristisch unmöglich. Das ist moralisch unmöglich. Wie sollte solch ein durchtriebener Schurke weiter König sein in Israel? Und das ist religiös unmöglich. Was? Das ist der Gesalbte Gottes? Und so lebt er? Und dazu macht er noch voll mit Psalmen. Es ist ein Wunder und es ist ein Skandal. Die Väter hätten gesagt, David wird vergeben, propter Christum venturum. Weil einmal einer kam, der das Wunder tat und den Skandal sehr ernst genommen hat. Der die Sünde so ernst genommen hat, dass er sie auf sich geladen hat und sich darunter zerbrechen ließ. Weil einmal der Mann am Kreuz kommen würde, deswegen konnte David hier vergeben werden, um des kommenden Messias willen. Da sehe ich den gekreuzigten Christus und er löst seinen Arm vom Kreuz. Das haben die Feinde ja gesagt, löst deinen Arm vom Kreuz, steig herab, dann wollen wir dir glauben. Das tat er nicht um seinetwillen. Aber jetzt löst er seinen Arm vom Kreuz und greift durch die Geschichte, greift Jahrhunderte zurück, etwa ein Jahrtausend vor Christus, und vergibt diesem David vorausgreifend diese Schuld. Ja, wenn es das Kreuz Jesu Christi nicht gäbe, dann wäre solche Vergebung der Sünde in der Tat skandalös und unerträglich. Aber Gott hat sie heilig ernst genommen, so ernst, dass er darunter selbst in den Tod gegangen ist. Aber nun gilt's. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ich möchte nicht Prediger des Evangeliums sein, wenn ich nicht jedem Menschen auf seine Beichte hin absolute Vergebung Gottes zusagen könnte. Wenn es irgendeinen Menschen gäbe, dem ich sagen müsste, deine Sünde ist zu groß, dann möchte ich nicht mehr Prediger des Evangeliums sein. Wenn unsere Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Ich vergesse nicht den alten Professor Hermann in Münster. Es war so eine ganz archaische Figur, schwarz angekleidet, wenn draußen Hitzewelle war. Dann sagte er, Sie werden doch wohl nicht von mir erwarten, dass auch ich meine Jacke ausziehe. Und dieser alte Professor, wie man sie heute gar nicht mehr sehen kann, der hat uns einmal erklärt, es gab ganz bestimmt damals kein chemisches Mittel, rot gefärbte Wolle wieder schneeweiß zu machen. Also was chemisch unmöglich ist, wenn eure Sünde blutrot wäre, das ist Gott möglich, das ist bei Gott wirklich, so soll sie doch schneeweiß werden, weil das so ist. Dass dem David vergeben wurde, diesem Mörder und Ehebrecher, diesem, der Gott die Ehre abspricht, sein Misstrauensvotum gegen Gott schreit. Weil es diesen David gibt, darum darf ich hoffen. Darum gibt's niemand hier in diesem Raum, der nicht hoffen dürfte. Paulus hat das später gesagt. Gott hat mich zum Exempel gemacht. Heinrich Schütz hat das wunderbar vertont. Zum Exempel denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Das heißt, Paulus will sagen, schaut auf mich. Wenn solch ein Verfolger selig werden kann, wer sollte dann nicht selig werden können? Wenn uns einmal in der Sterbestunde die Angst anficht, ob Gott uns am Ende nicht doch verwirft, verdient haben wir es ja nach der vertikalen und nach der horizontalen, dann sollen wir das wissen. Das ist der Gott, der sich nach einem Betrüger genannt hat. Ich bin der Gott Jakobs. Das ist der Gott Davids. Das ist der Gott, der den Saul berufen hat. Ja, das ist der Gott, der in Jesus Christus unser aller Schuld getragen hat. Da schauen wir ins Herz, unser Herz hinein. Ja, es ist gut, wenn wir unruhige Nächte haben unserer Schuld wegen. Ich glaube, es ist die Not der evangelischen Kirche, dass man sowas nicht mehr kennt. Dass man weithin so ein Happiness-Evangelium hat, ist sowieso alles schön und gut, so eine kalifornische Apfelsinentheologie, es ertrinkt alles in Orange. Dass man aber von der tödlichen Sünde nicht mehr zu reden weiß und von dem jüngsten Tag. Das muss gesagt werden. Und es muss gesagt werden, Gott ist größer als unser Herz. Von unserem Herzen ist die Rede und von Gottes Herzen, das unendlich viel größer ist. Jetzt mache ich drei Schlussbemerkungen. Die erste Schlussbemerkung. Es kann sein, dass das senkrecht uns von Gott trennende vergeben ist und das waagerechte doch weitere Konsequenzen zieht. Das kann sein. Ich weiß von einer Alkoholikertagung, wo ein junger Mann sagte, ich habe Frieden mit Gott, aber meine Leber ist kaputt. Der wusste, dass er wohl an Leberzirrhose frühzeitig sterben würde. Die innerweltlichen Konsequenzen seines Alkoholismus waren nicht einfach weg, aber er hatte Frieden mit Gott. Frieden mit Gott schließt nicht aus, dass es innerweltliche Konsequenzen weitergibt. Wer seine Jahre vertan hat wie ein Geschwätz, kann sie nie und nimmer zurückholen. Wer im Rausch des Alkohols ein Kind zu Tode gefahren hat, der kann Vergebung der Sünden bekommen.